Also, ich weiß nicht, jeder von uns befindet sich auf einer Reise, oder? Unsere Lebensreise, sind unterwegs. Und ich weiß nicht, wo Ihre Reise hingeht, ob Sie gefühlt haben in die Enge oder nicht. Also ich habe Bock auf Weite. Mich zieht es immer in die Weite raus. Also, auf geht's. Los! Sitzen so und lachen, ne? In einem vermieften, engen Raum, lachen, eingeengt, schön eingerichtet, in der Enge. Ja, ja, schon klar. Aber wenn Sie nicht weiter wollen, dann mache ich halt kurze Pause hier. Ich bin immer noch auf der Weg in Ihrer Weite. Und wir gucken uns eine Geschichte dazu an. Wir haben das eben schon gehört. Das heißt, wir haben sie uns schon angeguckt. Und jetzt denken wir mal darüber nach, was das für uns bedeuten könnte. Und vielleicht haben Sie dann auch Bock auf Weite. Und ich hoffe, Sie bleiben nicht sitzen. Heute nicht. Rest Ihres Lebens nicht. Sondern sehen, wie es in die Weite führt, das Leben. Und zwar mit Gott. Let my people go, wie Gott uns in die Weite führt. Habe ich das nochmal umbenannt? Warum? Sage ich gleich. Wie Gott uns in die Weite führt. Die Exodus-Geschichte ist eine der größten Befreiungsgeschichten, die ich kenne. Und sie berührt unsere Seele, unser Herz auf verschiedene Art und Weisen. Und ich habe immer mehr Lust darauf, da einzusteigen und das auszulegen und selber zu überlegen, was das für mein Leben bedeutet, wie Gott uns in die Weite führt. Doch alles startet erstmal mit Ägypten und nichts mit Weite. Es startet in Ägypten. Die erste Frage, die wir uns heute stellen müssen, ist nicht, wo ist die Weite, wie ist die Weite, sondern was ist unser Ägypten? Wer ist eigentlich unser Pharao? Ägypten, das ist stellvertretend für diesen Ort, der Ort, wo wir nicht tun und lassen können, was wir wollen. Das ist da, wo jemand anders sagt und bestimmt. Ägypten ist aber auch der Ort der Größe. Damals die Kultur. Voll Kraft, voll Stärke, Gottheit. Gott persönlich saß da auf dem Thron zum Anfassen nahe. So attraktiv wie nichts sonst auf der ganzen Welt. Und vielleicht hat uns das zu Ägypten geführt. Die Attraktivität und Größe. Oder auch, wie das Volk Israel, wie wir es eben gehört hatten, einfach die Hungersnot. Warum sind sie in Ägypten? Na, weil ein paar Leute davor, wo die noch klein waren, es war eigentlich eine Familie, Hunger hatte, ein Lebensbedürfnis und sich Hilfe erhoffte von Ägypten. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber vielleicht kennen Sie genau das. Da gibt es etwas oder jemanden, eine Idee, einen Traum, was auch immer, das Ihnen Hilfe versprochen hat. Und sie haben Hilfe erfahren, einen kurzen Moment der Freude und dann verkehrt sich auf einmal alles zur Gefangenschaft. Das, was am Anfang geholfen hat, macht auf einmal unfrei und es engt ein und ich komme nicht mehr raus. Oh ja, solche Momente gibt es und leider auch in unserem Leben. Und deswegen ist die Hauptfrage, die wir uns stellen müssen, was ist mein Ägypten, wie bin ich da hingekommen? Manch einer erfährt unser Leben, unser rasantes Leben, das Lebentempo als in Ägypten. Ich werde nur noch bestimmt. Ich werde angetrieben. Wie ein Sklaventreiber ist da alles, alle mit ihren Bedürfnissen und mit ihren To-Do-Listen und sagen, was ich tun lassen muss. Ich komme gar nicht mehr zum Denken. Mancher sagt, meine Familie ist so. So viel zu tun, ich komme gar nicht mehr innezuhalten. Ich werde nur noch gelebt und bestimmt. Vielleicht sind es die finanzielle Lage, vielleicht ist es die gesundheitliche Situation, was auch immer. Aber Ägypten lehrt uns eins und das wollen wir festhalten. Wir sind, und damit konfrontiert uns diese Geschichte, wir sind Gefangene, Versklavte. Ja, denken Sie, nee, das ist doch nicht so bei mir. Aber ja, hier fängt die Geschichte an. Nein, 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 wir dienen immer einem Herrn. Ich will Ihnen mal ein Beispiel bringen. Ein kleines, ne? Nicht so dramatisches. Wir wollen ja nicht so dramatisch einsteigen. Also ich zum Beispiel voller Arbeitstag, voll gestresst. Und dann ist da Ägypten, blitzt auf und lockt mit seinen Verlockungen und sagt nämlich, arbeite auf den Feierabend hin, dann wirst du endlich den und den, also zum Beispiel Film gucken, auf den ich freust, da kann ich endlich das tun, was ich möchte, ich kann ich selbst sein, ich kann bestimmen und ich kann mich erholen und durchatmen und ich gucke und fieber auf diesen Feierabend hin. Ich weiß nicht, ob Sie diese Momente kennen. Und dann lässt sich vielleicht auch so eine Durststrecke überleben. Und dann auf einmal, so ist es bei mir auch immer mal gewesen, der Feierabend naht. Und dann entscheidet sich der kleine, paar Monate alte Sohn, nicht einzuschlafen. Und dann ist auf einmal meine große Weite, meine Freiheit gefährdet. Ja, das ist gar nicht so witzig. Da lachen die Leute. Aber was man da an Aggressionen entwickeln kann, das glaubt man gar nicht. Und man geht ab wie ein rosa Moped. Schlaf ein, Mann! Okay, so nicht, ne? Also ich hoffe nicht. Obwohl es gibt schon, naja, okay, wir müssen jetzt nicht mal eine Lebenssituation vertiefen. Und ich habe mir überlegt, das ist eine tolle Weite, wo ich da gelandet bin. Und tolle Freiheit. Auf einmal ist das, was mir Leben versprochen wird, wird zu meinem Antreiber und sagt, du hast aber ein Recht darauf und du gehörst mir und nicht deinem Sohn. Und jetzt geht's aber ab. Und ich entwickle Aggression gegen dieses kleine Geschöpf, das ich doch eigentlich liebe. Ja, warum? Weil mein Herz in Ägypten hängt, das mir Leben und Freiheit versprochen hat und mich auf einmal versklavt. Hört sich witzig an. Aber kennen wir das nicht in diesen kleinen Situationen und auch in den großen Situationen? Ägypten ist die Sache, der wir unser Leben verschreiben, weil wir Leben erhoffen. Und dann nimmt es uns gefangen und bestimmt die Regeln. Setzt uns unter Druck. Ja. Die Frage ist, wie kommen wir raus aus Ägypten? Nun, wir kommen nicht auf eigenen Füßen raus, denn wer versklavt ist, dessen Wille ist auch manchmal gebrochen. Er hat keine Ideen, keine Hoffnung mehr. Wir müssen hier hinaus geführt werden. Und zwar durch einen anderen Herrn. Und das muss ich Ihnen heute leider zumuten. Das ist eigentlich die ganze Perspektive der anderen, der Bibel immer zu. Es braucht Befreiung und da ist immer wer anders am Start, der uns führen muss. Wohlgemerkt, gehen müssen wir selber, wie das Volk auch, musste losziehen, aber es konnte noch nicht losziehen, weil es war zu sehr gefangen. Jahrhundertelang wurde eingetrichtert, nee, du gehörst wie Mann das. Jahrhundertelang, du bist nicht, du brauchst gar nicht denken, du hast nur zu arbeiten. Wie sollen die darauf kommen? Die haben auch noch nicht mal die Kraft dazu loszuziehen. Es braucht einen Befreier von außen, eine stärkere Macht, eine stärkere Kraft. Und das ist das Wunder des Auszugs. Hier geht es darum, sich aus diesen zerstörerischen Mächten zu befreien. Und das tut Gott. Es tut Gott. Zu Mose sagt er, im dritten Kapitel, wo also Mose seine Idee unterbreitet, da im brennenden Dornenbusch, da sagt er, ich bin der Gott deines Vaters. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand, die uns versklaven, und sie herausführe aus diesem Land in ein gutes, weites Land. Da wollen wir hin. Na, ins weite Land, ins Neuland. Das ist unser Traum. Können Sie das noch lesen? Ich habe es zu tief geschrieben, ich weiß. Aber geht noch, ne? Da wollen wir hin. Und was ich noch vergessen habe zu sagen, manchmal versuchen wir das selber ganz schnell. Hier auf diesem Weg. Ist ja kein Problem, ich tauche auf. Und dann verkehrt sich das Neuland manchmal wieder ins Ägypten. Deswegen führt uns Gott erstmal in die Befreiung. Ein bewusster Auszug aus Ägypten in die Befreiung. Wie macht er das? Ich habe drei Punkte mitgebracht, um uns den Auszug anzugucken und die Befreiung. Das Erste, was er sagt, und ich glaube, das ist wichtig für alle, die in den Momenten der Gefangenschaft stecken, vielleicht gerade die am Boden zerstört sind. Erst was Gott sagt, ich habe deine Not gesehen. Manchmal fühlen wir uns zutiefst allein und auch von Gott vergessen und verraten in den Momenten, wo wir eingeengt sind. Und das Erste, was er sagt, ich habe deine Not gesehen. Ich habe deine Schreie gehört. Ich habe unter deinem Leiden auch gelitten und ich leide daran. Und ich will dich rausführen. Und das ist das Erste, was unser Herz hören muss, damit überhaupt aus diesem, ich bin sowieso allein, es ist alles egal, ein Wille zum Auszug entstehen kann, eine Hoffnung, hier wieder rauszukommen. Das ist die Wahrheit, dass Gott dich gesehen hat und deine Not sieht und dass es ihm nicht egal ist. Ich habe deine Not gesehen. Das Zweite, was er eigentlich ausdrückt, ist, und du gehörst mir. Es kommt immer und immer wieder. Für mich ist der zweite markante Punkt, dass er nicht nur anfängt zu reden mit seinem Volk durch Mose und sagt, ich habe deine Not gesehen. Das glauben sie am Anfang nämlich noch gar nicht gleich. Die machen weiter wie bisher. Die zweite Sache ist, dass er dann so ein paar Verhandlungen mit dem Pharao anfängt. Diese 10 Plagen. Und für mich ist das eigentlich ein Eintreten Gottes für sein Volk. Ein Ringen damit, wer hier zu wem gehört. Und es endet mit dem Passafest. Wir können leider nicht so voll ins Detail gehen mit dem Passafest. Das würde eine Predigtreihe für sich bedeuten. Ne? Aber Fakt ist, wir haben das eben gesehen, es geht da um dieses Lamm, das geschlachtet wird und an dem Blut da an die Pfosten gestrichen wird. Und dann geht Gott durch Ägypten, hält Gericht. Grausame Sache eigentlich. Aber was dahinter steht, ist folgendermaßen. Überall, wo das Blut des Lammes hängt, da ist klar, die gehören zu Gott. Und die anderen nicht. Und eigentlich noch was sagt er in diesem dramatischen Geschichte. Er sagt eigentlich dieser Gottheit, Ägypten, du nimmst mir mein erstgeborenes Kind, mein Kind. Deswegen nehme ich jetzt deins, damit du begreifst, was es heißt und dass du mein Volk ziehen lässt. Das Entscheidende für mich ist dabei aber, er prescht ja nie rein, macht sie alle platt und dann führt er sie raus. Nein, er geht immer, lass mein Volk ziehen, lass mein Volk ziehen, lass mein Volk ziehen, bis Ägypten frei gibt. Und das steckt genau unter diesem, du gehörst mir. Auch die Israeliten müssen erkennen, ich gehöre jemandem anders. Und dieser andere alte Herr lässt mich ziehen, er hat kein Anrecht mehr auf mich. Spannende Sache. Und die dritte Sache ist, nachdem sie dann freigelassen worden sind, der Pharao hat sie rausgegeben, dann ziehen sie voller Motivation los und voller Gepäck, wie ich eben mit diesem Rucksack, ab in die Weite. Und sie kommen gerade mal einen Tag weit oder so und dann stehen sie mitten vorm Meer. Didim. Komm nicht weiter. Und auf einmal prescht Ägypten los und holt sie nochmal ein. Und er sagt, wie könnte ich nur so dumm sein, der Pharao? Und mit aller Gewalt sagt er, und jetzt schnappe ich sie mir wieder. Ist nicht das auch eine Erfahrung von uns? Da sind wir motiviert, vielleicht schon ausgezogen, haben gesagt, jetzt wird alles anders. Ich verändere mein Verhalten, wie ich denke, wie ich rede mit meinen Lieben. Ich komme raus aus der Gefangenschaft. Und auf einmal schlägt sie heftiger zu als je zuvor und will mich wieder zurückreißen in meinen alten Platz. Sag, nein, ich gebe dich doch nicht frei. Vielleicht habe ich offiziell das Recht verloren, aber nein, ich werde dich nochmal mit einem Schlag vernichten. Und das ist die dritte Sache, die Israel lernen muss. Der Herr wird für dich streiten. Du kannst an diesem Punkt nichts tun. Nichts. Nichts. Die können nicht gegen die Ägypter kämpfen, sie kennen keinen Weg mehr. Und sie müssen an dieser Stelle sagen, Gott muss kämpfen. Und genau das sagt er in diesem Durchzug durch dem Schilfmeer-Geschichte, dass Gott sagt, ich werde für dich streiten und kämpfen und du wirst still sein. Aufpassen, staunen. Ich glaube, diese drei Aussprüche Gottes, die können uns helfen, wenn wir ganz am Boden sind. Nämlich erstens, ich habe deine Not gesehen. Zweitens, du gehörst mir und nicht dieser Sache, nicht diesen Menschen, nicht diesen Strukturen, die dich gefangen nehmen. Nein, du gehörst mir. Und drittens, ich will für dich kämpfen, ich werde für dich streiten und du darfst still sein. Das ist der Weg zur Befreiung. Es endet hier noch nicht. Ne? Also Predigt ist noch nicht rum, keine Angst. Oder keine Hoffnung. Meine Frage an Sie hier an dieser Stelle. Wer ist dein Mose? Wer ist die Person, die dich diese Strecke führt, dich erinnert an, er sieht deine Not. Du gehörst nicht denen, du gehörst Gott. Und er wird für dich streiten. Wer ist es, der den Stab erhebt, damit das Meer sich teilt? Wer ist es, der mutig vorangeht und dich an der Hand nimmt? Wir brauchen da ganz konkrete Menschen manchmal. Und hier steckt aber trotzdem eine tiefe geistliche Wahrheit drin und ich möchte ihn nur kurz anreißen. Wir Christen sagen, dieser Mose ist Jesus. Mose hat selber an einer Stelle, sagt er in diesen Mosebüchern, einen Propheten wie mich, dass Gott wird mal einen Propheten wie mich erwecken. Ähnlich wie ich. Mose war bis dann eigentlich ganze Geschichte Israel immer der größte Prophet. Alle gucken auf ihn zurück. Und dann kommt Jesus. Und das Interessante ist, dass er genau das tut. Gott zeigt in Jesus, ich habe deine Not gesehen. Du bist nicht allein. Und ich habe dich erkauft. Strategie Gottes bei Jesus ein bisschen anders. Ich will darauf kurz hinweisen. Das ist nicht, ich nehme dir dein erstgeborenes Sohn, sondern ich bezahle mit meinem erstgeborenen Sohn, damit du meine anderen Kinder ziehen lässt. Okay? Wer da tiefer einsteigen will, ist ein super Geheimnis. Karfreitag, herzliche Einladung. Haben wir auch Gottesdienst und Predigt. Und dann dritte Punkte, ach, da unten steht es, da oben steht es. Ich will für dich streiten, auch das erleben wir gerade in Jesus. Und er ist der, der durch das Wasser führt, durch den Tod ins ewige Leben. Er ist der, der Tod und alle Strukturen, die uns einengen, überwindet. Es ist der neue Mose eigentlich, der uns in die Freiheit führen kann. Gut, wir können mal einen Punkt machen, sagen, das ist schon echt ermutigend. Habe ich Grund zum Nachdenken? Nee. Ich will aber den spannendsten Punkt noch zeigen. Sie kommen gar nicht weit. Dann geht es erstmal in die Wüste. Nix ins neue Land. Es geht in die Wüste. Übrigens, da sind wir mit Jesus auch in guter Gesellschaft. Ne? Taufe, neues Leben, bam, Heiliger Geist. Nee, er fängt nicht gleich an zu wirken. Er geht erstmal in die Wüste. 40 Tage. Die gehen erstmal in die Wüste. 40 Jahre. Und vielleicht ist es genau auch ihre Erfahrung. Ich habe das Gefühl, ja, Gott ist am Wirken. Es bringt sich was Neues ein. Vielleicht durften sie es erleben. Vielleicht durften sie erleben, sogar wie sie Christ wurden. Und dachten, da bricht eine Neuheit von Leben, eine neue Sache in mein Leben. Und alles scheint offen. Und das Land weitet sich. Die Freude wird groß. Und dann auf einmal, oh, es wird auf einmal so trocken. Und es zieht sich. Und das Leben verpufft. Es kann sein, dass Gott das mit Absicht tut. Warum? Warum diese Wüste? Fragen wir uns doch erstmal, warum diese Wüste wichtig ist. Dazu muss ich meinen Zettel suchen. Okay. Warum ist diese Wüste wichtig? Zwei Gründe sagt Gott, ist diese Wüste wichtig. Und warum er sie nicht direkt ins neue Land führt. Erstens, wenn ich den direkten Weg nehme, kommen zu viele Hindernisse. Denn auch dieses neue Land und all seine Wege dahin sind umkämpft. Doch du bist noch zu sehr Sklave. Du denkst noch zu sehr wie ein Sklave. Du bist noch geschwächt wie ein Sklave. Wenn ich dich direkt da reinführe, dann rennst du mir wieder zurück. Das ist die eine Sache. Und noch was ist wichtig, warum wir in der Wüste aushalten müssen. Genau aus dem Grund, damit sich Ägypten auch ganz von uns löst. Es ist nämlich nicht nur, dass wir die Herausforderung scheuen würden, sondern es ist auch, dass wir eine innere Verbindung noch mit Ägypten haben. Und die wird erst gelöst in der Wüste. Wir können das wunderschön beobachten. Ich will kurz vorwegnehmen, was so Wüstenmomente in unserem Leben sein können. Manche erfahren Krankheit so. Ja, ich bin rausgenommen. Ich werde aufs Wesentliche reduziert. Ich kann nicht mehr arbeiten, so wie ich vielleicht will. Es wird trocken. Und auf einmal fängt da Gott an zu reden. Ich kenne einen Freund, der mir das beschrieben hat, liegt im Krankenhaus. Und dann kam er wieder und meint, es war meine erfüllteste Zeit mit Gott. Die Wüste. Einen anderen Mann habe ich gesprochen, er hat gesagt, ich habe so viel Stress auf Arbeit. Und wenn ich zu Hause komme, dann kommen alle und fallen über mich hinaus. Über mich drüber. Her war das Wort, was ich gesucht habe. Ja, ich habe ja Theologie studiert und nicht Germanistik. Okay, aber was ich sagen wollte, dieser Mann hat seine Wüste gefunden, indem er auf dem Weg im Auto, ich kenne das auch, im Auto, wo alles andere wegfällt, ich nichts anderes tun kann, meine Wüste erlebe. Er hat sie sogar ein Stück weit ausgeweitet, dass er dann manchmal an den Parkplatz gefahren ist, Pause gemacht hat, um dann weiterzufahren. Er hat sich mitten im Alltag sozusagen Wüstenmomente gesucht, wo er gesagt hat, da gebe ich Gott die Chance, mit mir zu reden. Und Auto, so erfahre ich das, ist bei mir auch so. Oder Zugfahrten, weil ich bin nirgendwo anders. Ich bin unterwegs in der Wüste. Aber ich bin frei von all den anderen Sachen. Vielleicht sogar frei von sämtlicher Kommunikation mit den anderen. Und da hat Gott endlich die Chance, mit mir zu reden. Weil das will er in der Wüste vor allen Dingen. Mit ihnen reden. Nun, ganz, ganz, ganz mini kurz, warum diese Wüste so wichtig ist, was wir da erleben und warum dann Gott, wie er uns da prägt. Oh, ich habe nicht weitergeklickt, die Wüste. In der Wüste geschieht nämlich Folgendes. Wenn wir uns solche Wüstenmomente suchen, und wir brauchen sie, ich bin fest überzeugt, wenn sie keine Wüstenmomente haben, und ich spreche aus Erfahrung, dann hängen sie entweder noch in Ägypten, ja, wahrscheinlich, rennen herum, oder sie sind zutiefst frustriert, verzweifelt. Es kann auch sein, dass sie in Ägypten hängen und freuen sich noch guter Dinge, weil sie noch gar nicht gemerkt haben, dass sie eigentlich versklavt werden. Aber okay. Aber ich sage, wer keine Wüstenmomente hat, der kennt auch den nicht richtig, der ihn rausgeführt hat. Gucken wir uns an, was nämlich Wüste mit uns macht. Wüste deckt als erstes auf, wo unser Herz wirklich ist. Wir haben das eben gehört bei dieser Zusammenfassung von Exodus. Das ist verrückt. Die sind noch gar keine Kapitel weit sozusagen in die Wüste gezogen. Und die erste Sache, die sie sagen, ich habe Hunger, ich habe Durst. Ich will lieber in Ägypten sterben, nicht hier mitten in der Wüste. Mein Grab soll in Ägypten sein. Danke für diesen Hinweis. Muss ich Gott geohrfeigt fühlen und Mose auch. Aber das ist der erste Impuls, ich will zurück. Und was deutlich wird, ist, mein Herz hängt noch da. Das ist das Erste, was in der Wüste bedeutet, Ägypten ist in uns. Es ist noch kein neuer Herr am Horizont. Es ist noch der alte Herr. Ich verlasse nur langsam die Muster, aber mein Denken ist noch genau von diesem geprägt. Die zweite Sache, dass er machen will, in der Wüste will er uns seine Nähe schenken. Er gibt Anweisungen, wie das Heiligtum gebaut wird. Ein wunderschönes Symbol dafür, Gott will unter uns wohnen. Und das macht er in der Wüste. Wo ist dein Heiligtum? Wo ist dein Wüstenmoment, wo du dich zurückziehst und du Nähe Gottes erfährst? Damit er zu dir reden kann und sagen kann, ja, du bist mir, mein, ich gehöre zu dir und du zu mir. Da kann er uns den Willen zeigen. Seine Idee davon, wie Freiheit überhaupt gelebt wird und weiter. Weil sie hatten noch keine Ahnung. Stellen Sie sich vor, dieses Sklavenvolk wäre direkt dahin gekommen. Und es wäre niemand da gewesen. Wäre alles frei, wirklich frei. Die hatten noch keine Idee, wie sie leben sollen. Die waren Jahrhunderte versklavt. Sie mussten von jemandem erst einmal erfahren und erklärt bekommen, wie kann eine Struktur, eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft leben, ohne als Sklaven zu denken, ohne als Sklaven miteinander umzugehen, in Liebe, in Selbstbestimmung, in Freiheit. Und das macht er in der Wüste. In der Wüste sterben langsam die Stimmen. Und das ist ein langer Prozess. Das ist bitter. Im Prinzip ist es da so, dass die Menschen, die Ägypten kannten, langsam sterben in diesen 40 Jahren. Nicht alle, aber einige. Viele. Im Prinzip ist das so. Wir brauchen diese Wüste und wir brauchen sie immer wieder, damit diese Stimmen, die sagen, du gehörst nach Ägypten und du kommst hier niemals raus und immer wieder verlocken mit Ägypten, langsam absterben. Damit wir immer mehr vertrauen, wer wir eigentlich sind und zu wem wir gehören. Und ein Freund Gottes werden. Das ist für mich eine der schönsten Formulierungen. Mose durfte mit Gott reden wie mit einem Freund. Genau das ist das, was Gott möchte. Ich hielt an diesem Punkt ein bisschen länger inne. Und ich möchte Sie ja hier an dieser Stelle herausfordern, weil ich glaube, oft ist uns das nicht ganz klar. Wir wenden uns nämlich gerne an Gott, dass er uns befreit. Und dann führt er uns aber in die Wüste. Damit wir seine Freunde werden. In der Befreiung, da wird uns manchmal klar, wow, Gott ist wirklich unser Freund, er ist auf unserer Seite. Aber das reicht nicht. Auch wir müssen Freunde Gottes werden. nicht nur er unser Freund. Wir gebrauchen oft Gott, indem er möchte, wir möchten, dass er uns irgendwo rausführt, ermutigt, hilft. Und dann gehen wir wieder unsere Wege. Wir haben immer einen Herrn. Er möchte, du musst lernen, mein Freund zu sein, selber nach meinem Willen zu fragen, mit mir unterwegs zu sein. Sonst landest du wieder in Ägypten und in der Gefangenschaft. Oh, und das ist wichtig. Und das lernen wir nur in der Wüste, allein mit ihm. Und, kurzer Punkt noch, wir lernen Gott anzubeten. Das habe ich noch so aufgenommen. Eigentlich ist das Hauptargument der Israeliten gewesen. Sie sind zum Pharaon, haben gesagt, lass uns doch ein paar Tage in die Wüste ziehen, um unseren Gott anzubeten. Darum geht's. Es geht darum, einen neuen Herrn zu finden, den wir verehren, den wir lieben, aber der uns eben in die Weite führt und nicht gefangen nimmt. Und das lernen wir nur in der Wüste. Wo ist Ihre Wüste? Kennen Sie diese Momente? Vielleicht ist es besser eine selbstgewählte Wüste, als wenn sie uns Gott auflegt. Das ist manchmal hart von Gott. Aber vielleicht können wir die Sachen umgehen, indem wir uns selber manchmal in die Einsamkeit zurückziehen. Ich habe gemerkt, und ich glaube, für mich war das am wichtigsten dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, ich denke gerne über Befreiung nach, aber dass nach Befreiung und zur Befreiung die Wüste gehört, war für mich hier an dieser Stelle entscheidend. Und dann, wie gesagt, die Wüstenstrecke ist viel länger oft als die Befreiung, geht es ins neue Land. Und auch das neue Land, ich habe es schon eben angedeutet, das ist mit Kämpfen umwoben. Da können wir jetzt nicht mehr weiter drauf eingehen. Es ist umkämpftes Land. Aber so ist das. Ich möchte noch eine Sache hier mitgeben. Wie wir die Geschichte verstehen können, ne? Sie schreibt uns ja nicht vor, wie wir sie verstehen sollen, ist Folgendes. Ich glaube, dass ich in Ägypten und im neuen Land, das heißt tun, unser Handeln abzeichnet. Hier agieren wir als Gefangene. Wir sind versklavt, werden gelebt und wir nehmen nur wahr, was wir machen. Im Neuland gilt es auch wieder zu machen, zu kämpfen. Wenn jemand sagt, ich möchte mein weites Land, mein weites Leben, meine Freiheit leben, dann wird er merken, oh, da sind immer noch ganz viele Herren, die möchten, dass ich ihnen gefalle, auf sie höre. Ja? Und auch da gilt es zu kämpfen und das ist nicht leicht. Aber es muss getan werden. Es müssen Sachen entschieden werden, es muss vorangegangen werden. Doch dahin, um dahin zu kommen, brauchen wir diese Befreiung und diese Wüste. Und hier geht es um unser Herz. Bei der Befreiung wird unser Herz überhaupt wieder befreit. Wir nehmen wieder wahr, wer wir sind. Und in der Wüste, da wird es stark. Ja, ich bin fest davon überzeugt. In der Wüstenzeit wird mein Herz stark. Und die, die von uns, auch ich nehme mich da nicht aus, keine Wüstenzeit haben, wir schwanken immer wieder hier hin und her. Übrigens, das kommt öfters vor, wir müssen immer wieder befreit werden, weil wir umkämpft sind. Wir brauchen immer wieder die Sache, ich sehe deine Not, du gehörst mir. Und lass mein Volk ziehen. Und hey, lass mich kämpfen. Kämpf nicht selber, lass mich kämpfen, weil hier wird auch immer noch Gott sein, der kämpft. Dass das Herz überhaupt frei wird. Aber wir brauchen diese Wüstenmomente und wenn wir sie nicht haben, dass wir selber stark werden, ein Freund Gottes werden. Das möchte ich Ihnen mitgeben an dieser Stelle. Wer ist dein Ägypten? Was nimmt dich gefangen? Auf dem Weg zur Befreiung, Auszug, losgehen, zu sagen, du bist geliebt, du bist geliebt, du wirst gesehen, du bist befreit, ab in die Wüste, um ein Freund Gottes zu werden und dann gilt es, das neue Land, das neue Leben zu gestalten. In diesem Sinne, kommen Sie mit mir in die Weite, begleiten wir uns gegenseitig auf diesem Weg zur Expedition. Amen.